damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Heute haben wir wieder einen Podcast. Um was geht's denn heute?
Oh, heute gehen wir ganz, ganz weit zurück in die Erdgeschichte und gucken, warum der Landkreis Böblingen so aussieht, wie er heute aussieht. Und dazu haben wir den Andreas Steinacker aus dem Landratsamt zu Gast. Er leitet dort den Fachbereich Gewässer- und Bodenschutz und ist von Hause aus Diplomgeograf und Geologe.
Das klingt ja spannend.
Herr Steinacker, wenn ich mir vorstelle, wir haben keine Städte hier, wir haben keine Landwirtschaft hier. Wenn man sich das alles weg vorstellt, wie sah es früher im Landkreis Böblingen aus? Es gab ja sicherlich auch mal Zeiten, wo es noch auch keine Wälder und keine Wiesen gab oder keine Steppen.
Ja, ganz unterschiedlich kann man da sagen. Also der Landkreis, so wie es sich heute darstellt, ist natürlich stark geprägt von der Urbanität, von der Besiedlung und von der Landwirtschaft. Aber ursprünglich, je nachdem wie weit man zurückschauen will, hat es natürlich ganz anders ausgesehen.
Ja. Dann fangen wir vielleicht einmal so vor rund 250 Millionen Jahren an, als Pangea noch ein Kontinent war.
Ja, sind wir fast. Nein, Pangea war früher. War, glaube ich, sogar ein Stück früher. Aber es ist tatsächlich so, dass wir hier, ich glaube, wir bewegen uns jetzt im Erdmittelalter, was Sie gerade jetzt so aufzeigen. Und es ist tatsächlich so ein bisschen der Ausgangspunkt für das, was wir hier haben. Ja, also das Stichwort bei uns, lernen wir ja schon in der Schule, Schichtstufenland. Ja? Mhm. Also der Aufbau der Landschaft mit den unterschiedlichen Gesteinen und Gesteinspaketen. Und das nimmt seinen Ausgangspunkt, das, was wir heute sehen, ungefähr in dem Zeitraum, den Sie gerade beschreiben. Da ist praktisch die erste Schicht sozusagen, die uns betrifft, hier entstanden.
Und was war das? War das Wüste? War das fruchtbares Land?
Ja, also in den unterschiedlichen Abschnitten gab es natürlich auch ganz unterschiedliche Klima- und Witterungssituationen. Richtig. Wir hatten natürlich auch Wüste dabei. Das Stichwort hier in der Gegend ist der Gipskäuper. Ja, das ist also richtige Wüstenbildung mit Gipseinlagerungen. Das sind alles so Dinge, die in ganz trockenen Zeiten passiert sind. Ja, und dann haben wir natürlich auch genau das Gegenteil an anderer Stelle. Nämlich, sagen wir mal, Ablagerungen, Meeresablagerungen.
Ja, das berühmte Jurameer.
Das berühmte Jurameer zum Beispiel. Wobei das Jura bei uns jetzt hier direkt in der Region eigentlich nur ganz untergeordnete Rolle spielt. Das haben wir auf der Alpober. Ja. Mhm. Bei uns ist das Muschelkalk natürlich ein Gesteinspaket, was auch, man sagt der Geologe, marin entstanden ist.
Das heißt, wir hatten hier früher Meer.
Sie hatten hier auch mehr früher, ja, genau. Und es ist ein unüberschaubarer Zeitraum, 250 Millionen Jahre. Ja, da denkt man sich oder muss man sich immer überlegen, wo sind wir dabei? Gell? Das ist ja praktisch nichts, ja, in der Erdgeschichte. Ja, also es ist sehr wechselnd in dem Zeitraum mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Vielleicht als Bild, wenn man das so sagen will, wenn ich manchmal gefragt wird, wie ich das erklären kann, dann sage ich, der Aufbau ist wie ein Cheeseburger. Ja, wir haben unterschiedliche Lagen und diese Lagen haben unterschiedliche Eigenschaften. Ja, oft oben der Deckel drauf, das ist dann, also das Brötchen in dem Fall, ja, das ist aufgewittertes Gestein. Das ist saugfähig, das zieht sich voll, wenn es drauf regnet, oder das absorbiert den Regen und filtert den auch, ja. Und wenn es dann nach unten weiter sickert, dann kommt es aufs Salatblatt. Und dann läuft es vielleicht einfach seitlich ab bis zu einer Quelle. Und so kann man sich das fast vorstellen. Ja, also die ganz unterschiedlichen Lagen übereinander mit unterschiedlichen Eigenschaften und unterschiedlicher Entstehung.
Jetzt sind diese Lagen ja ursprünglich einmal parallel übereinander gewesen. Und dann ist ja was passiert, weshalb es die Lagen verschoben hat.
Ja.
Und das ist ja in dem mündet dann ja am Ende die Schichtstufenlandschaft.
Naja, man kann es ja fast sogar so ein bisschen so überlegen, wie ich sage immer, der Erdaufbau ist wie ein Zug vor einer See. Unter ist was Flüssiges, das Gewässer, in dem Fall das Erdinnere ist flüssiges Gestein, stark eisenhaltig, aber da geht es zur Sache, da ist sehr heiß. Ja. Und durch diese, sag mal, durch diese Dynamik, durch die Turbulenzen, ja, das drückt nach oben und wirkt sich eben auf diese dünne Eiskruste oder Erdkruste eben aus. Und die reagiert, indem sie ausweicht oder sich aufwölbt oder ein Stück weit eben auch drauf rumschwimmt. Ja, also Sie haben vorher Pangea gesagt, der Urkontinent. Da waren wir ganz woanders. Also, sagen wir mal so, die Kontinente, wie wir sie heute kennen, lagen mal ganz woanders. Ja. Und so kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass diese Kräfte dann natürlich auch zu einer Auffaltung, sagt dann da, dann fächert sich das auf und ist dann irgendwelchen Erosions- und Witterungserscheinungen ausgesetzt.
Kann man das bei uns in der Gegend irgendwo ganz gut sehen?
Ja, vielleicht im Kleinen. Im Kleinen kann man es sicher sehen, so diese Dynamik, die da unterwegs ist, nach jedem Starkregen, dass einfach ja das Wasser angreift an der Oberfläche und dann eben auch Teile abspült oder freispült. Die Gewässer schneiden sich ein ins Gebirge. Vielleicht bei uns sichtbar ganz gut. Ja, ich überlege gerade, wo es vielleicht eine ganz gute Stelle geben könnte. Ja, also mir fällt es im Ammertal fällt es mir beispielsweise ein, ist nicht direkt im Landkreis. Ja. Aber wenn man sieht,
Es grenzt an. Sie entspringt bei uns.
Richtig, richtig, genau. Da, wenn man dann auch sieht, wie sich das in Reuschten beispielsweise, wie sich das aufgewölbt hat, die Landschaft, ja, und dann aber die Ammer sich auch durchgearbeitet hat. Da habe ich natürlich steile Einschnitte, das habe ich im Neckartal auch. Das habe ich an anderer Stelle bei uns jetzt nicht so ausgeprägt. Aber das ist im Prinzip die Dynamik, die da ist. Ja.
Aber Stichwort Ammer. Wie kann so ein kleiner Fluss so ein großes Tal freispülen? Oder waren da noch andere Kräfte am Berg?
Das Schlüsselwort ist Zeit. Das ist ja nicht so, dass der Berg auf einmal da stand und die Ammer dann irgendwie drüber musste und sich eingeschnitten hat, sondern das sind ja ganz, ganz langsame Prozesse. Ich glaube, ich habe die Tage gelesen, dass die Zugspitze sich im Jahr, also irgendwann haben wir die 3000 Meter, ja, aber es sind halt noch, glaube 30, gut 30 übrig, bis wir da hinkommen. Aber wir erleben es nimmer, aber es ist Bewegung da und das geht langsam hoch und gleichzeitig die Erosionskräfte greifen gleichzeitig an.
Gibt es ja auch noch irgendwo Zeugen sozusagen, die man anschauen kann, aus der Zeit, als hier mehr war? Also gibt es Versteinerungen beispielsweise, so wie man sie ja bei Kirchheim-Teck an der Alb eben auffindet? Gibt es sowas im Kleinen, auch im Landkreis?
Wir haben die Fenster bei uns, die man gut sieht, sind die Steinbrüche. Ja, wir haben ja in Ehningen, in Herrenberg-Haslach.
Der alte in Darmsheim.
In Darmsheim der alte Steinbruch, richtig. Es gibt auch noch kleinere. Wir haben den Steinbruch Burg in Meichingen, der heute Naturschutzgebiet ausgewiesen ist.
Mötzingen ist noch einer.
In Mötzingen haben wir noch den Steinbruch, richtig. Und natürlich sind das die Fenster, da geht's ja steil runter, 100, 120, 140 Meter. Und da haben wir natürlich die ganze Erdgeschichte zumindest in dem Zeitraum aufgeschlossen. Und ja, innerhalb dieser Gesteinspakete unterschiedlich gibt's auch dann mal die eine oder andere Versteinerung. Ja.
diese Steinbrüche sind vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dass der Muschelkalk eben nicht flächenmäßig bei uns im Landkreis zutage tritt, sondern nur an besonderen Stellen. An was liegt das?
Das hängt damit zusammen, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, eben an den Erdbewegungen in der Erdgeschichte, dass die Gesteinspakete unterlagen dem Druck, haben sich gewölbt, nach oben geschoben, und dann war die Exposition ganz unterschiedlich, und an der einen Stelle sind irgendwelche Schichten, die oben lagen, sind abgetragen worden. Ganz klassisch auf der Alp auch zu sehen oder im Alpvorland, aber bei uns auch das Schichtstufenland. Und eben tiefer liegende Schichten sind dann an die Oberfläche getreten. Also das ist ja das, was der Geologe dann das Schichteinfallen nennt. Die liegen nicht parallel übereinander horizontal, sondern die sind liegen steil oder aufgerichtet.
Besser. Wie groß ist die Chance, dass auch noch ganz spektakuläre Funde ans Tageslicht kommen? Also ich nehme mal nicht an, dass man hier einen Dinosaurier entdecken dürfte, aber es gibt ja noch andere sehr, sehr spezielle Funde. Ist da schon alles entdeckt, erforscht, untersucht, oder?
Ja, spektakuläre Funde, also das liegt immer im Auge des Betrachters, ja. Also es kann für einen, der irgendwelche besonderen Fossilien sucht, kann eine kleine Muschel was ganz Großes sein, weil ihm das einfach ein Schlüssel ist für eine gewisse Zeit oder für eine Artenzusammensetzung in einer gewissen Zeit. Ein großer Dinosaurier wird man bei uns nicht finden. Also da wäre ich gern dabei, wenn den einer ausgräbt. Ja.
Aber beim Bau der B464 oben am schönen Holzgerlinger Fürst, da sind ja viele, viele Muscheln oder Schnecken
ja, genau.
Also ausgegraben worden.
Tatsächlich ist das noch ein Relikt da oben. Das ist noch ein Stück Lias. Also das, was man, also das ist im Jura zuzurechnen. Also das sind die Gesteine, die letztendlich auf der Schwäbischen Alb oder im Alpvorland eben da sind. Und durch diese rückschreitende Erosion sind diese Schichten bei uns weitestgehend verschwunden. Mhm. Aber tatsächlich in Holzgerlingen gibt's, das hängt auch mit der Erddynamik zusammen, mit der Tektonik. Da gibt's Versätze. Ja. Und da ist es eben so, dass eben Schichten, die früher mal ein bisschen weiter oben waren, abgesunken sind entlang dieses Versatzes und später dann wieder rauspräpariert worden sind. Und dadurch sind jetzt manche Schichten noch erhalten, die eigentlich sonst nimmer hier sind. Mhm. Und das gilt in Holzgerlingen, da ist der Lias und da sind tatsächlich diese großen Muscheln drin. Mhm. Ja.
Das sind aber Zufallsfunde, also wenn eben eine Straße gebaut wird oder Ähnliches. Gibt es auch noch gezielte Grabungen?
Jüngerer Art. Also wir graben hier nicht gezielt. Das ist tatsächlich so, man weiß in etwa, und das wissen auch die Hobbygeologen, wissen das auch, wenn irgendwo eine Straße gebaut wird in einem entsprechenden Bereich, dann sind die mit dem Hammer dabei und gucken, ob sie was finden. Ja. Aber wir suchen, es wird nicht gesucht gezielt nach Fossilien. Das ist tatsächlich so, das ist Ereignis oder maßnahmenbezogen, dass man weiß, in der Ecke könnte was sein und dann guckt man genauer hin.
Aber der Lias war ja dann aus der Zeit, woher diese Funde bei Holzgerlingen kamen, war ja wesentlich später als diese 250 Millionen Jahre.
Richtig, das ist eine jüngere Schicht ist das. Ja. Ja, genau.
Und das musste dann auch eine Meeresschicht gewesen sein.
Es ist richtig, genau. Also das sind man kann ja dann insgesamt sagen, also das Jura insgesamt, es sind alles Meeresablagerungen. Da haben wir Korallen drin, Riffe drin, da ist alles drin, was im Meer so zu finden ist. Ja. Man hat ja dann auch Richtung Schwäbische Alb in Holzmaden ist ja das entsprechende Museum. Und das sind im Übrigen auch die Lias-Schichten, die in Holzmaden aufgeschlossen wurden beim Autobahnbau. Und da hat man also nicht gezielt gesucht, aber gefunden. Und man findet immer wieder, wenn irgendwelche Maßnahmen da unterwegs sind.
Wie groß muss man sich dieses Meer vorstellen und die klimatischen Bedingungen dabei?
Ja, das Meer ist von der Größe her, würde ich gar, kann ich es jetzt nicht so beschreiben letztendlich, aber es ist tatsächlich so, wir waren also, wenn man sich das vorstellt, dass also unser gesamtes Land war im Prinzip von Meer bedeckt. Wir waren praktisch hier im Meeresboden, also die Region hier zu dem Zeitpunkt. Vielleicht ein kleiner Exkurs in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, dass man natürlich auch nach vorne schaut, was entwickelt sich denn in den nächsten vielen, nicht nur Jahrzehnten, sondern Jahrtausenden. Es gibt ja auch Fragen, die uns heute bewegen. Beispielsweise aktuell auch, was machen wir denn mit unserem Atommüll? Ja, da ist man ja auch unterwegs zu überlegen, wo kann man den sicher lagern über viele, viele hunderttausend Jahre, möglicherweise sogar Millionen Jahre. Da ist man ja im Moment dabei, das zu prüfen, was da für Gesteinsschichten in Frage kommen. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, wie kann denn die Witterungsentwicklung sein der nächsten vielen Jahre. Also man kann davon ausgehen, heute spricht man von Erderwärmung und Klimaerwärmung. Das ist richtig, das wird auch so sein. Aber in dem Zeitraum, in dem man überlegt, den Atommüll sicher zu lagern, werden wahrscheinlich nochmal 2 bis 3 Eiszeiten drüber gehen, über die Fläche. Ja, und das muss natürlich also nicht nur möglichen Erwärmungen und Folgen standhalten, sondern eben auch den Angriffen durch die Eiszeit. Das ist der Exkurs in die Richtung nach vorne. Und dann, was ja für unsere Region auch natürlich interessant ist, sind die Anfänge der Besiedlung. Hier ums Eck bei IKEA war ich vor 25 Jahren inzwischen, fast 30 Jahre dabei, als man die Baugrube ausgehoben hat, beziehungsweise gegenüber die Baugrube ausgehoben hat. Und da haben wir einen Brunnen gefunden aus der Römerzeit. Und das war
drüben auch an der Gottlieb-Daimler-Schule
Ja. Also höchst spannend zu sehen, dass wir hier, das schließt vielleicht an Ihre Eingangsfrage, das, was ganz früher war, aber es war natürlich hier auch schon ein früh besiedeltes Land. Wir haben ja steinzeitliche Funde im Ammertal und eben auch die römischen Funde hier direkt ums Eck. Ja.
Wenn Sie jetzt gerade sagen, wenn man nach vorne schaut, kann man davon ausgehen, dass da noch 2, 3 Eiszeiten drüber gehen. Das lässt ja den Schluss nahe, dass die Klimaerwärmung, die Klimaveränderung, die wir im Moment haben, möglicherweise menschengemacht beschleunigt ist, aber an sich nichts Unnatürliches, sondern sie wird nachher auch irgendwann wieder abgelöst von einer anderen, nämlich entgegengesetzten Richtung, nämlich einer Eiszeit. Oder sagen Sie, nee, Vorsicht, da könnte es sein, dass der Mensch doch zu sehr eingreift.
Naja, ich glaube, das muss man in einem anderen Kontext versuchen einzuordnen. Es ist tatsächlich, also das ist unstrittig, dass wir natürlich durch die Emissionen, die stattfinden und stattgefunden haben und die damit einhergehenden Effekte, dass wir die Erwärmung hier ausgelöst haben. Das ist völlig unstrittig und das wird uns auch in die nächsten vielen Generationen wird das uns auch beschäftigen. Ja? Aber Eiszeiten werden durch andere Faktoren unter Umständen ausgelöst. Das heißt, Abstand zur Sonne, Erdumlaufbahn, wenn es da in nicht historischen, sondern in erdgeschichtlichen Zeiträumen zu Verschiebungen kommen kann, und das ist nicht ungewöhnlich, das hat es ja in der Vergangenheit auch gegeben, dann überlagert das natürlich irgendwelche Effekte, die wir auslösen. Und dann kann das wieder in die andere Richtung kippen. Es gibt ja auch Modelle, die davon ausgehen, dass auch die ozeanischen Strömungen sich verändern können.
Golfstrom, wenn der zum Erliegen kommt,
als Beispiel. Beispielsweise, ja. Und das sind dann eben noch übergeordnete Effekte, die dann durchschlagen können, ja.
Sie sagten vorher, der Gipskolber Gips ist ein Geschenk der Wüstenlandschaft vor vielen Millionen Jahren. Gibt es denn noch andere solche geologischen Geschenke nennenswerter Art, die wir hier in unserer Gegend haben? Außer Schotter.
Ja, also für viele ist Schotter natürlich auch schon Geschenk, weil das die Steinbrüche sind natürlich Rohstoff für die Region, für auch überregional. Aus meiner Sicht ein Geschenk ist natürlich auch schon allein die Landschaft, die sich gestaltet aus dieser aus dieser Entwicklung heraus. Wenn Sie aber jetzt in Richtung Rohstoffe gehen, man hat früher in Notzeiten aus dem Lettenkäuber Lettenkohle. Das gibt also Bereiche, wo man heute noch ein Loch gräbt, dann holt man ein bisschen Kohle raus. Da hat man natürlich dann das als Rohstoff gehabt. Aber wir haben hier Bodenschätze mäßig. Also das, was andere dann aus dem Silberbergwerk holen oder sonst wo, das haben wir hier in der Konstellation nicht.
Das Schönbuch hat uns mit wertvollen Sandsteinen versorgt, für den Bau und Mühlräder.
Danke für das, ja, das Stichwort natürlich. Wir haben den Schilfsandstein, das ist eine relativ weit unten liegende Formation bei uns. Und das ist natürlich ein Baustein. Herrenberger Kirche ist damit gebaut, auch die Uni. Gebäude in Tübingen und ich weiß nicht woanders, also das ist schon relativ
Kölner harter. Dom und Ulmer Münster.
genau, in Waldenbuch hat man jetzt zuletzt, das wissen Sie, Herr Jung, wahrscheinlich, hat man ja zuletzt auch tatsächlich gezielt aus dem Sandstein Material, Steine rausgeschnitten, um das Ulmer Münster mit zu sanieren. Ja, genau. Ist richtig. Also insofern Schätze, ja, also unsere Steine, unsere Gesteine, ja.
Das Schönbuch, jetzt weniger von Sintelfinger, Böblinger Seite aus, aber wenn man vom Ammertal auskommt oder auch vom Gäu her, ist ja schon ein mächtiges, ich möchte nicht sagen Gebirge, aber eine Erhebung.
Ja.
Wie kommt sowas?
Ja, also der Ausgangspunkt ist natürlich die Schichtlagerung, das haben wir schon gesagt, und die entsprechende Dynamik, die mit den unterirdischen Prozessen einherläuft. Für das Ammertal und eben auch den Gebirgsfußbereich des Schönbuchs ist natürlich eine ganz interessante Facette. Da spielt der Gips wieder eine Rolle. Mhm. Wir haben ja dann die Gipsbrüche auf der Ammertalseite in Altingen, in Entringen, wo man früher Gips gewonnen hat. Aber vor allen Dingen ist es insofern interessant, dass dieses Gestein durch die Witterungseinflüsse ist es nachgesackt. Der Geologe sagt ausgelaugt, ja, und das hat zu Übertiefungen geführt und die sind feucht geworden und feucht geblieben. Also wenn man jetzt in Nofringen guckt oder in Rohrau, da haben wir ja einfach diese historisch eigentlich oder diese erdgeschichtlich diese Sumpfbereiche oder Moorbereiche. Ja, und das zieht sich eigentlich das ganze Ammertal vor. Bis Tübingen, wo man früher eben den Torf gestochen hat, abgebaut hat, eigentlich auch hier in Sindelfingen, Richtung Floschenstadion. Der ganze Bereich ist ja, da hat 8 oder 10 Meter Torf drunter, den man früher da gewonnen hat und später mit Müll aufgefüllt hat.
Sie haben vorher jetzt gesagt, bei der Zugspitze geht man davon aus oder weiß man, dass sie sich weiter hebt. Was ist hier im Landkreis, gibt es ja auch Stellen, wo man sagt, okay, alle 10 Jahre geht es 3 Millimeter nach oben oder sacken Bereiche wieder ab, weil diese unterirdische Aktionen und Aktivitäten, die gibt es ja hier sicher auch.
Wir haben ja im weiteren Umfeld tatsächlich aus der Vergangenheit klingt immer nur so nach Menschheitsgeschichte. Nein, das geht, wir gehen weiter zurück. Aber wir haben natürlich aus der Erdgeschichte heraus hier im weiteren Umfeld Vulkanaktivitäten gehabt und ganz schlafen tun die nie. Wir wissen ja, dass die, auf der Alp selber haben wir den Vulkanismus. Wir haben den im Hegau. die entsprechenden wunderbaren Hegau-Vulkane, wenn man da runterfährt. Aber wir haben auch den Scharnhausener Vulkan, also das ist so Richtung Fildern oben, der auch ganz spannend ist, weil da in diesem alten Vulkanschlot auch andere Gesteinspakete mit drin liegen. Also es ist auch so ein erdgeschichtliches Dokument. Es schlägt sich nieder, möglicherweise diese Aktivitäten, diese Bewegungen. Heute hat man ja Erdbeben-Gefahrenkarten.
Ja.
Ja? Und da sind wir eigentlich im Landkreis eher in dem Bereich, bei uns tut sich nicht viel. Ja? Das ist für Bauherren interessant, ja, wenn ich die entsprechende Erdbebenzone habe, so Richtung Alb, das fängt schon früher an, kann es teuer werden bei der Gründung, statische Fragestellungen. Aber bei uns tut sich in der Hinsicht nicht viel. Also wenn Sie nach Dynamik fragen, würde ich sagen, die kommt bei uns eher von oben als von unten.
Also Erosion.
Ja, also die einfach die aktuelle Thematik, die wir vielfach haben, indem wir uns ja jetzt und viele Kommunen ja auch vorbereiten und vorbereiten müssen. Starkregen ist das Thema. Ja. Wir haben die ganzen Ereignisse, die wir außerhalb des Landkreises, aber auch innerhalb des Landkreises in den letzten Jahren hatten, auf die man sich sinnvollerweise vorbereitet und die auch schon zu teilweise erheblichen Schäden geführt haben.
Ist es denn eher ein Glück oder ein Segen oder ein Unheil, dass wir keine größeren Flussläufe hier haben? Also hinblicklich der Starkregenereignisse.
Naja, das spielt gar keine Rolle.
Spielt keine Rolle.
Nee, spielt keine Rolle, weil die Starkregenereignisse, das sind ja Gewitterzellen in der Regel, die sich nicht groß bewegen und in kurzer Zeit viel Wasser runterlassen. Und das Problem ist eher, da wo sie ist, wird die Fläche abgespült, habe ich eine leichte Neigung, die unter Umständen auf der Ort zuläuft, dann ist der Acker innerhalb von einer Viertelstunde in der Dorfmitte. Und der ganze Schlamm ist im Prinzip in Haus und Keller. Ja. Wir haben heute, das wissen wir aus der Versicherungswirtschaft, dass Starkregenereignisse in der Summe eigentlich zu mehr oder zu größeren Schäden führen in der Zwischenzeit als gewässergebundene Ereignisse. Weil die kennen wir seit Jahrhunderten. Da hat es an jeder Brücke hat's eine Hochwassermarke und die Leute wissen, die Mosel oder der Rhein oder die Donau, die kann so weit kommen und man ist in der Regel darauf eingestellt.
Mhm. Vielleicht abschließend noch eine Frage. Wir sind eingestiegen, stellen wir uns die Landwirtschaft mal weg vor, wenn man so ausdrücken möchte. An was liegt es denn, dass gerade das Oberregau einstmals die Kornkammer des Landes Württemberg war und heute gibt es noch Superkartoffeln dort?
Ja, Zwei Gründe. Das ist die Ausstattung, also auch vom Boden her. Wir haben die Lössböden natürlich im Gäu. Das ist ja der Klassiker. Hier Heckengäu und weiter oben Strohgäu, dass eben diese eiszeitlichen Einwehungen von Feinmaterial, die 3, 4, 5 Meter mächtig sein können, das ist ein äußerst fruchtbarer Boden. Und das ist die Voraussetzung bis in die Gegenwart, dass da natürlich das Gunsträume sind für die Landwirtschaft. Das Problem war eher in der Vergangenheit, wenn überhaupt, dass auf der anderen Seite das auch Räume sind, die relativ wenig Wasser haben. Also es ist immer so dieser Konflikt, so ein Stück weit, ja, landwirtschaftlicher Gunstraum, aber teilweise auch trocken. Und ja.
Wenn Sie sagen, angeweht, eiszeitliches Feinmaterial, woher kam das?
Hauptsächlich aus dem Südwesten. Also die Franzosen haben es uns rübergeschickt oder vielleicht auch ein Stück weit Richtung Schweiz. Tatsächlich, weil das die Haupt, man geht davon aus, dass das die Hauptwindrichtungen waren, zur Zeit der Entstehung, also so südwestliche Strömungen. Mhm. Und da hat es das praktisch da ausgeblasen und bei uns vielfach oder oft oder bevorzugt in Lehlagen dann abgelagert. Und das ist eine Lehlage vom Schwarzwald.
Da, so der windabgewandten Seite.
Richtig, ja. Da ist dann praktisch drüber pustet worden und dann hat sich es dahinter verstärkt, akkumuliert.
Wunderbar.
Prima.
Herr Steinhager, vielen Dank. Es war sehr, sehr interessant.
Sehr gerne, danke, ja.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.